Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Ute Meier im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Nach dem Covid-19-Ausbruch im niedersächsischen Göttingen wird ab heute ein Massentest in einem Hochhaus in der Stadt durchgeführt. Wir berichten gleich darüber. In Berlin demonstrieren seit Mitte März sogenannte Hygienedemonstranten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Und viele der Demonstranten sind bürgerlicher, als es vielleicht zunächst den Anschein hat. Und in Hamburg gibt es Proteste gegen einen wuchtigen Brückenneubau im alternativ geprägten Schanzenviertel. Im niedersächsischen Göttingen sollen sich mindestens 120 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, nachdem es Ende Mai zum muslimischen Zuckerfest zu mehreren größeren Privatfeiern gekommen sein soll. In der Universitätsstadt sind daraufhin alle Schulen und einige Kitas geschlossen worden. Sportvereinen wurde der Trainings- und Wettkampfbetrieb untersagt. Heute hat außerdem ein Massentest in einem besonders betroffenen Hochhauskomplex begonnen, in dem viele der Infizierten und deren Kontaktpersonen wohnen. Lars Ohlenburg ist unser Reporter in Göttingen. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung sprechen können. Herr Ohlenburg, wie laufen diese Massentests der Hochhausbewohner denn ab?
Also seit 10 Uhr wird getestet. Man hat dafür ein Einbahnstraßensystem in der Tiefgarage des Gebäudes aufgebaut. Das sind zwei Zelte. Es gibt Warteschlangen mit Abstandsmarkierungen, damit sich da keiner zu nahe kommt. Das Zelt wird betreten, die Daten werden aufgenommen, es wird ein Abstrich gemacht und dann geht es durch einen anderen Aufgang wieder zurück in das Haus. Man muss das Haus gar nicht verlassen, um an diesem Test teilzunehmen. Das Konzept scheint nach Angaben von Göttings Krisenstableiterin Petra Breustedt aufzugehen. 200 Menschen werden wohl heute getestet und bis jetzt läuft das ganz gut.
Gestern Nachmittag haben alle in ihre Briefkästen Einladungen bekommen. Wir haben das zeitlich gestreckt auf 3 Tage. Wir haben sie im Viertelstundentakt geladen, sodass wir immer 7 Personen pro Viertelstunde haben. Wie gesagt, wir rechnen mit 2,5 Minuten pro Test.
Mindestens 600 Bewohner soll das betroffene Hochhaus haben. Die Verwaltung schätzt, dass es sogar noch viel mehr sind. Die Bewohner und Bewohnerinnen kooperieren also demnach bislang gut?
Ja, tatsächlich. Die Kooperation ist gut. Es sind 600 Menschen im Haus gemeldet. 700 leben dort wohl. Das ist so die Schätzung der Stadt. Ausgangspunkt für den Zweifel an Kooperation war der Fall einer Person, die gegen die Quarantäneauflagen verstoßen hat, mehrfach. Die Person wurde dann in eine Wohnung der Stadt gebracht, wurde von einem Sicherheitsdienst bewacht, da ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft. Aber heute bei den Tests läuft es nach anfänglichen Schwierigkeiten am Wochenende auch wirklich gut und alle geplanten Tests konnten durchgeführt werden.
Die Stadt Göttingen hat ja gesagt, zur Not wolle sie die Tests mit Polizei durchsetzen. Also damit ist jetzt nicht mehr zu rechnen.
Naja, zumindest vertrauen Ordnungsamt und Polizei nicht völlig auf die Kooperationsbereitschaft der Bewohner. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Struktur dieses Hauses. Das sind oft Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Es gibt 400 Wohnungen, enge Flure, 4 Fahrstühle, 18 Stockwerke. Das sind ganz viele kleine Wohnungen, alle gleich geschnitten, alle irgendwie ein bisschen runtergekommen oder oft runtergekommen. Da leben Menschen, die Hartz IV beziehen, Menschen, die alkoholabhängig sind, die wenig Geld haben und die vielleicht auch einfach Schwierigkeiten haben, entweder mit der Sprache oder Schwierigkeiten mit der deutschen Bürokratie haben. Das betrifft natürlich nicht alle. Auch für Studenten ist es eine Anlaufstelle, weil das Gebäude direkt an der Uni angrenzt oder eben für Geringverdiener, die sonst auf dem Wohnungsmarkt in Göttingen nichts finden können.
Haben Sie mit Menschen aus diesem Hochhaus sprechen können? Wie reagieren die?
Das ist ganz schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Es ist eine relativ abgeschlossene Gesellschaft, so ist zumindest der Eindruck. Wir hatten vor 3 Tagen den Fall, dass auch ein Kamerateam beworfen wurde mit Tomaten und mit Kartoffeln. Man ist da, glaube ich, gesättigt von Medienanfragen und gesättigt von Journalisten, die vor dem Haus stehen. Deswegen ist es ganz schwer, da ranzukommen tatsächlich.
Der Anlass für das Infektionsgeschehen waren ja Privatfeiern anlässlich eines hohen muslimischen Festes, des Zuckerfestes, Ende des Fastmonats Ramadan. Gibt es da eigentlich Reaktionen der muslimischen Gemeinde oder der muslimischen Gemeinden in Göttingen?
Ja, da gibt es keine richtige Reaktion. Es gab wohl eine Andacht in einer Moschee, die war wohl auch genehmigt. Bei der ganzen Geschichte kommt es ganz schnell zu Schuldzuweisungen, dass man schaut, sind jetzt Muslime dran schuld, weil es das Zuckerfest war. Da hat die Stadt aber nochmal betont, dass es hier um das Fehlverhalten Einzelner geht. Es geht um Einzelpersonen und nicht um eine Massenignoranz, wenn man das so nennen darf. Die Lage ist deswegen so angespannt und die Infektion verbreitet sich deshalb so schnell, weil eben die Umstände ungünstig sind dafür. Ein großes Haus mit engen Fluren, mit vielen Menschen. Und deswegen kommt es eben zu diesem Ausbruch. Und es liegt nicht an Andachten in einer Moschee zum Beispiel.
Sie haben es gesagt, es kommt da sehr schnell zu Schuldzuweisungen, wenn man nicht aufpasst. Wie ist denn insgesamt die Stimmung in der Stadt Göttingen nach diesem Vorfall?
Ja, auch da ist die Stimmung sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man fragt. Fragt man rund um das Hochhaus, bekommt man teilweise rassistische Antworten, sehr vorurteilsgeladen. Es wird immer wieder gesagt, ja, die, Zitat, Asozialen da im Haus sind schuld. Wenn man gut 800 Meter weitergeht in die Innenstadt, dann sind es sehr differenzierte Meinungen.
Ich finde es richtig, dass die Menschen getestet werden. Das ist ja nichts Böses.
Bleibt denn nicht aus, dass man sich im Treppenhaus, im Fahrstuhl, wie auch immer trifft. Ja, ich glaube auch nicht, dass da regelmäßig alle Leute Mundschutz aufsetzen.
Ich glaube auch nicht, dass sie sich daran halten, in Quarantäne zu bleiben, dass einige davon auch weiterhin in die Göttinger Innenstadt gehen und das weiter verbreiten.
Ich halte es sogar für richtig, weil jeder, der getestet wird und der am Ende negativ ist, kann über diese Gewissheit eigentlich nur froh sein.
Also zusammenfassend kann man sagen, die Göttinger lassen sich nicht unterkriegen. Trotzdem wird es zunehmend eine Belastungsprobe für die Menschen hier.
Dankeschön an unseren Reporter Lars Ohlenburg aus Göttingen zu den Corona-Massentests in einem Hochhaus dort. In den vergangenen Wochen haben wir immer mal wieder über die sogenannten Anti-Corona- oder Hygienedemos berichtet und darüber, dass diese Demos von AfD, von Rechtsextremen oder auch Antisemiten als Podium benutzt werden mitunter. Auch Impfgegner und Verschwörungstheoretiker finden sich manchmal darunter, die meinen, Microsoft-Gründer Bill Gates sei an allem schuld. Nun kann man von diesen Demonstrationen halten, was man will, aber unser Beobachter Sebastian Engelbrecht in Berlin hat eine sehr interessante Sache herausgefunden. Diese Anti-Corona-Demonstranten sind zum großen Teil viel bürgerlicher als vielleicht gedacht.
Republik, Gewaltenteilung, Demokratie, Tschüss Corona-Diktatur prangt auf einer der Titelseiten des demokratischen Widerstands. So heißt die Wochenzeitung der sogenannten Hygienedemonstranten. An diesem Freitagnachmittag kommt Thomas Jahn in der Redaktion vorbei. Er ist Instrumentenbaumeister, 57 Jahre alt, dunkel gekleidet. Jahn verlangt
Aufklärung über das, was wirklich läuft in diesem Land. Und das machen die Leute sehr gut.
Jahn, der Besitzer eines Ladens für Blechblasinstrumente, ist gekommen, um den Zeitungsmachern eine Spende vorbeizubringen. Das Konto der Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand sei von der Staatsanwaltschaft gesperrt worden, sagen die Aktivisten. Jahn will helfen, damit sie trotzdem weiter demonstrieren, schreiben, drucken können. Dem Staat hält er vor,
eine totale Desinformationskampagne. Das ist eine Viruswelle, wie wir sie seit Tausenden von Jahren immer wieder haben. Aber alles, was ich höre von den Medizinern aus diesem Lande, mit Ausnahme von Herrn Drosten, ist, dass es eine normale Viruswelle ist, wie immer, und dass sie bereits seit Ende März ausgelaufen ist. Und jetzt wird hier eine Riesenshow zelebriert. Ist für mich nicht klar.
Wer geht da eigentlich seit Wochen auf die Straße in Berlin, Stuttgart, Kassel, Erfurt und so weiter? Anselm Lenz, einer der Gründer der Bewegung, betont:
Auffällig ist, dass sehr viele Ärztinnen und Ärzte spenden. Das sieht man allein schon auf dem Spendenkonto, dass dort sehr viele Dr. Meds draufstehen. Es sind auch viele Juristinnen und Juristen, die spenden. Das heißt, es ist eine Mischung aus Arbeiterinnen, Angestellten, Pensionären und Menschen des Fachs, für die wir jetzt auch gerade mitarbeiten, aus Medizin und Juristerei.
Der Journalist Lenz und sein Kompagnon, der Dramaturg Hendrik Sodenkamp, ziehen viele bürgerliche Existenzen an. Die Ärzte und Anwälte, die hinter den beiden stehen, zieren sich allerdings bei Interviewanfragen. Sie wollen im Hintergrund bleiben. Das zentrale Medium der Berliner Hygienedemonstranten ist die Zeitung auf Papier. Auf Instagram und Telegram kümmert sich der Softwareentwickler Wolfgang Spraul darum, die Ideen der Bewegung auch jungen Leuten anzubieten.
Ich glaube auch, dass der Lockdown, den wir jetzt machen, dass der große wirtschaftliche Auswirkungen haben wird und die werden außer Kontrolle geraten.
Spraul, ein hochgewachsener Mann im grauen T-Shirt, 48 Jahre alt, trägt ordentlich gestutztes schwarzes Haar. Er arbeitet im Hauptberuf für eine chinesische Softwarefirma.
Seit Mitte April ist das für mich nicht mehr nachvollziehbar. Es gibt so viele Hinweise darauf, dass der Lockdown und die Abstandsmaßnahmen, das Social Distancing, nutzlos ist, einfach nutzlos. Und mit jedem Tag gibt es weitere Schäden.
Sprauls Redaktionskollege Sodenkamp telefoniert, läuft nervös in der Redaktion auf und ab. Er organisiert einen Mietwagen, damit die Zeitung über Nacht pünktlich zur Demonstration aus der Druckerei in Frankfurt am Main nach Berlin gebracht werden kann. Zusammen mit der Redakteurin Anne Höhne schreibt Sodenkamp auf Seite 1 des demokratischen Widerstands, neue Wirtschaftsregeln müssten basisdemokratisch ausgehandelt werden.
Ja, ich habe festgestellt, auf diesen Demonstrationen, da ist ein öffentlicher Raum entstanden. Zu einer fixen Uhrzeit, an einem fixen Ort, haben unterschiedlichste Menschen zusammengefunden, die eben das auch gespürt haben. Und erstmalig wurden sich wieder große Fragen gestellt. Und es ging nicht darum, wen wählen wir heute, sondern was möchtest du eigentlich?
Anne Höhne ist 28 Jahre alt, trägt große, runde Ohrringe. Sie studiert Philosophie und Physik und möchte Lehrerin werden. Höhne findet die Panikmache in Pandemiezeiten verbrecherisch und will die Krise nutzen für eine Erneuerung der Demokratie.
Wir haben begrenzte Ressourcen auf diesem Planeten. Wir haben Bedürfnisse, die sind bei Menschen relativ ähnlich. Wir wollen alle friedlich miteinander leben, frische Luft, frisches Wasser. Und wir müssen aber erstmal dahin kommen, dass so eine Art von Miteinander diskutieren überhaupt möglich ist.
Angesprochen auf die Verschwörungsmythen und kruden Theorien, vom Impfzwang bis zur Steuerung durch Bill Gates, die bei den Samstagsdemonstrationen immer wieder vertreten werden, lächeln die Redakteurinnen und Redakteure. Bill Gates sei, so Wolfgang Spraul, ein korrekter Unternehmer. Sich so richtig zu distanzieren von wirren Theorien fällt ihm dennoch schwer.
Wir können uns nicht den Sprachraum dermaßen eingrenzen lassen. Wir müssen uns zuerst vertrauen, dann reden wir irgendwas und da ist ein bisschen Quatsch dabei. Dann denkt man, dann überschlafen wir das nochmal, am nächsten Tag streichen wir die Hälfte weg und die andere Hälfte ist vielleicht nicht so schlecht.
Die bürgerliche Seite der Anti-Corona-Demos. Sebastian Engelbrecht aus Berlin hat sie beleuchtet. In Hamburg, im gemütlich, leicht schmuddeligen Schanzenviertel, steht die Sternbrücke. Seit über 100 Jahren rollen hier Züge drüber, drunter her braust der Stadtverkehr. Rings um das denkmalgeschützte Bauwerk wummern an den Wochenenden die Bässe in den Clubs. Doch diese Großstadtromantik wird wohl nicht mehr so lange erhalten bleiben, denn bereits seit 15 Jahren laufen Planungen für einen Neubau der Brücke. Das Problem dabei ist, die Brücke soll sehr viel größer werden als die alte. Sie soll 125 Millionen Euro kosten und gegen sie werden die Altbauten daneben winzig wirken. Bürger und Bürgerinnen, die gegen diesen Neubau protestieren, haben schon riesige Transparente aufgehängt, die die Absurdität der Brücke deutlich machen sollen. Statt der Brücke überspannt ein Flugzeugträger die Straßenkreuzung, ein riesiges Grillhähnchen oder die Golden Gate Bridge. Axel Schröder berichtet.
Als wäre der Autolärm an der Kreuzung Stresemannstraße Max-Brauer-Allee noch nicht laut genug, dröhnen Tag aus, Tag ein auch noch 900 Züge über die Sternbrücke. Etwas schäbig und verwittert überspannt sie die Kreuzung diagonal und sie steht unter Denkmalschutz.
Die Brücke besteht im Prinzip aus zwei Elementen. Einmal dieser Stahlüberbau und dann die Unterbauten, die nochmal besonders architektonisch gestaltet sind, nämlich mit so einer expressionistischen Backsteinarchitektur, wie sie in den 20er Jahren in Hamburg ohnehin sehr typisch war und wie wir sie zum Beispiel aus dem Kontorhausviertel kennen.
Christina Sassenscheid vom Hamburger Denkmalverein will die alte Brücke retten. Der 17 Meter breite und 75 Meter lange flache Brückenkörper präge das Quartier seit seiner Eröffnung Mitte der 1920er Jahre, so Sassenscheid.
Zu einer Zeit, als die Bahn gerade eine neue Stahlqualität eingeführt hat, nämlich sogenannten hochfesten Stahl ST48. Der war deutlich besser als der vorher verwendete Stahl, wurde dann auch überall in Deutschland eingesetzt und die Sternbrücke war eine der ersten Brücken, in der er eingesetzt wurde.
An der Standfestigkeit der Brücke liege es also nicht, dass sie abgerissen und neu gebaut werden soll.
Das Problem ist nicht, dass sozusagen die Stützen nicht feststehen. Das Problem ist, wo sie stehen, nämlich teilweise, wie gesagt, mitten auf der Straße. Und damit hat die Verkehrsbehörde ein Problem, weil sie Angst hat, dass nachdem 90 Jahre nichts passiert ist, jetzt plötzlich vielleicht ein LKW dagegen fahren könnte und das dann natürlich eine statische Bedrohung für die gesamte Brückenkonstruktion wäre.
Immer wieder hat es in der Vergangenheit zwar LKW-Fahrer gegeben, die die zulässige Durchfahrthöhe der Sternbrücke missachtet haben. Ernste Probleme gab es durch die feststeckenden Laster aber nicht. Zusätzlich zu den Sorgen um die alte Brücke kommt bei Christina Sassenscheid noch der Schock über die gigantischen Ausmaße des geplanten Brückenneubaus.
Die Bahn hat ja jetzt am 16. April hat sie erstmals der Öffentlichkeit Pläne vorgestellt für einen Neubau der Brücke, der sämtliche Dimensionen sprengt, der dieses kleinteilige Stadtgefüge, was wir hier vorfinden, komplett zerstören würde und auch natürlich den Umgebungsschutz für die ganzen umliegenden Denkmäler.
Eine Animation der Bahn zeigt, wie die neue Querung einmal aussehen soll. Mit einem 21 Meter hohen, hellgrauen Stahlbogen überragt der dann nicht 75, sondern 108 Meter lange Brückenbau auch die fünfstöckigen Altbauten rechts und links der Stresemannstraße. Dafür bietet sie hohe Schallschutzwände und sie hat für die Planer der Verkehrsbehörde einen entscheidenden Vorteil. Durch den Rundbogen entfallen die Stützpfeiler auf der vielbefahrenen Straße. 7 Gebäude müssen abgerissen werden, um Platz für die neue Brücke zu machen. Und auch die alteingesessenen Clubs, die Astra-Stube, das Fundbüro, die Beat-Boutique und der Wagenbau müssten weichen. Dass die alte Sternbrücke erhalten werden könnte, glaubt Stefanie von Berg nicht. Die Grünen-Politikerin leitet das zuständige Bezirksamt Altona und auch sie macht keinen Hehl daraus, was sie von den monströsen Neubauplänen der Bahn hält.
Ja, die Brücke, wenn sie dann so kommt, ist städtebaulich schon eine große Herausforderung, rein visuell. Das muss ich immer wieder sagen. Ich habe sie nie befürwortet, ich werde sie auch nie befürworten. Es ist ein technisches Bauwerk, das entstanden ist aufgrund des Planungsverlangens der SPD-geführten Verkehrsbehörde.
Die Bahn treffe deshalb nicht mal die Schuld an den Planungen für die Riesenbrücke. Das Unternehmen teilt denn auch mit, Zitat, maßgeblich war das Ziel des Hamburger Senats, mehr Platz zu schaffen unter der Brücke, um die Sicherheit für Fußgänger, Auto- und Radfahrer zu erhöhen, Zitat Ende. Die Planer in der Hamburger Verkehrsbehörde hätten nun mal eine Brücke ohne Stützpfeiler bestellt und die gäbe es nur, wenn das Bauwerk durch den mächtigen Rundbogen stabilisiert wird. Die Parteien in der Altonaer Bezirksversammlung wollen nun eine Bürgerbeteiligung organisieren, dass die aber wirklich ein Umdenken zur Folge haben könnte, bezweifelt Stefanie von Berg.
Wenn es zu Umplanungen kommen sollte, dann muss allen klar sein, dass das sehr viel Geld und sehr viel Zeit kosten wird. Und das ist die Frage, ob wir als Stadt bereit sind, das tatsächlich auch in Kauf zu nehmen.
Der Brückenstreit in Hamburg, Axel Schröder berichtete. Und das war's von Deutschland heute. Ich habe noch einen Hörtipp für morgen. Von 9 bis 10 Uhr läuft das Wochenendjournal. Diesmal über geplatzte Träume in der Corona-Krise und wie die Menschen damit umgehen. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören.